Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Neue Horizonte TV. Und heute geht es um einen wirklich spannenden Mann der Weltgeschichte und vor allen Dingen in der Forschung. Stellen Sie sich vor, jemand hat geforscht und ist auf etwas gestoßen, das offensichtlich so fundamental ist, dass staatliche Behörden sich genötigt sehen, sämtliche Forschungsunterlagen und die Bücher dieses Menschen zu verbrennen. Und das ist gerade mal 60 Jahre, 65 Jahre her. Von wem spreche ich? Von Wilhelm Reich. Ich habe heute zu Gast Bernd Senf, der einer der profundesten Reichkenner in Deutschland ist. Und ich freue mich besonders, dass er heute hier ist, gleich bei Neue Horizonte TV. Grüß dich, Bernd. Schön, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Ja, wir hatten schon mal so eine Verbindung über ein Forschungsinstitut, in dem ich gearbeitet hatte, in dem du den Wilhelm Reich sozusagen im Beirat repräsentiert hast, aber wir haben uns persönlich heute das erste Mal gesehen. Deswegen freue ich mich besonders. Es ist schon fast 30 Jahre her. Wilhelm Reich ist von seinen Forschungen, von seiner Person so komplex, dass wir heute in diesem Gespräch natürlich wirklich nur einige Facetten ansprechen können. Aber wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, das Thema Krebs, ja, Krebsforschung, was in den letzten Jahrzehnten ja nur einseitig eben auf der Chemotherapie und Bekämpfen und so gelaufen ist, dass wir anhand des Themas Krebs die Forschung von Wilhelm Reich und die völlig unterschiedliche Perspektive, die er auf diesen Prozess eingenommen hat, mal beleuchten und vielleicht unsere Zuschauer einladen, da in die Tiefe zu gehen, weil du hast etliche Vorträge gehalten, die auch im Internet zu sehen sind. Ja, Wilhelm Reich, wie bist du zu Wilhelm Reich gekommen eigentlich?
Das war in der Zeit der Studentenbewegung. Ja. Ich kam selber aus konservativem Elternhaus, konservativer Umgebung insgesamt in Bonn-Bad Godesberg. Hatte da meine Schulzeit verbracht, auch die Studienzeit. Und bin dann nach Berlin gekommen, Ende 67.
Oh ja,
und
mitten rein geraten
in den Sog, also ja, von umwälzenden Umbrüchen und erschütternden Gedanken und Sichtweisen. Ja. Und unter anderem war damals Wilhelm Reich in der Diskussion. Und seine Veröffentlichungen wurden zwar zu der Zeit noch nicht in offiziellen Verlagen wieder publiziert, aber in Kopien, also in sogenannten Raubdrucken. Ja. Und da geriet ich auch an einen dieser Raubdrucke. Und das waren damals Themen, die mir bis dahin noch gar nichts sagten. Und schon von der ersten Broschüre war ich so beeindruckt, dass ich mehr erfahren wollte. Was hat er noch veröffentlicht? Und im Grunde ging das dann ab wie ein Sog. Und ich war auch, wenn ich diese Bücher und Broschüren gelesen habe, überhaupt nicht ermüdet, wie mir das bei mancher anderen Lektüre, wie ich das gewohnt war.
Ja,
ich wurde immer wacher.
Du bist ja eigentlich ein Volkswirtschaftler. Ne?
Ja.
Ein Volkswirtschaftler zu Wilhelm Reich, da muss man erstmal die Verbindung suchen.
Ja, und das war sogar eine Verbindung da. Also für mich, das ist nur eine ganz kurze Andeutung, weil in Volkswirtschaftslehre, da geht man ja vom Homo economicus aus, also ein Modell des Menschen, der allzeit rational handelt und sich seiner Bedürfnisse voll bewusst ist. Und unterm Strich kommt dann in der Marktwirtschaft raus, dass wir in der besten aller Welten leben. Wenn jeder gemäß seinen Bedürfnissen dann eben...
Die ihm voll bewusst sind,
ja,
natürlich.
Die ihm voll
deswegen
bewusst
brauchen wir auch
sind.
Keine Psychologen.
Nein, dann kauft er und befriedigt seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse. Und Das war das Weltbild, was ich gelernt hatte, also im Wirtschaftsstudium.
Ja.
Und mit der Lektüre einiger Schriften von Wilhelm Reich erfuhr ich über die Entdeckung des Unbewussten durch Freud. Freud war ja
sein Lehrer auch.
Sein Lehrer, ja. Und die tieferen Ursachen des Irrationalen. Und wenn man das dann einbezog in die ökonomischen Theorien, wo das ja bis dahin völlig ausgeklammert war, dann fielen diese Theorien eigentlich in ihrem Fundament, auch in ihrem begrifflichen Fundament, in sich zusammen.
Ja.
Und das war für mich dann auch so umwälzend. Und dann gab es, wie gesagt, kaum noch einen Halt. Ich wollte immer mehr erfahren, ist da was dran? Oder ist es einfach hier aus dem Hut gezaubert, irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt? Und so habe ich erstmal Freud, etliches von ihm aufgearbeitet.
Ja.
Danach mehr und mehr Wilhelm Reich, der ja in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in den Kreis um Sigmund Freud gekommen war, in Wien, tief beeindruckt war von den Erkenntnissen der frühen Psychoanalyse, sehr schnell sich vertraut gemacht hatte mit der therapeutischen Methode, also mit der analytischen Behandlung. Und als junger Mann schon im Umfeld von Sigmund Freud als einer der hervorragenden Theoretiker und Therapeuten der psychoanalytischen Bewegung galt und von Freud auch so gesehen wurde. Allerdings gab es dann Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen. Der späte Freud hat einige problematische Wendungen vollzogen.
Die kam auch zum Bruch dann. Ne?
Die Wilhelm Reich nicht mit akzeptieren konnte. Also Stichwort ein angeblich natürlicher Todestrieb und Destruktionstrieb. Während Wilhelm Reich sehr beeindruckt war von den Erkenntnissen der frühen Psychoanalyse, dass viele der Patienten daran krank geworden waren, dass ihre natürlichen Bedürfnisse und allen voran auch ihre sexuellen Bedürfnisse in massiven Konflikt zu den gesellschaftlichen Geboten, Verboten geraten waren und sie diese Konflikte dann verdrängt haben und an der Verdrängung dieser Konflikte krank geworden waren. Also letztendlich viele Krankheiten, die von der Schulmedizin noch damals nicht verstanden wurden in ihrem Entstehungsprozess, geschweige denn wirksam behandelt oder gar geheilt werden konnten, stellten sich für Reich dar, erstmal als Folge des Zusammenpralls, wenn man so will, natürlicher Bedürfnisse des Individuums mit den gegen lebendige Entfaltung gerichteten Strukturen, wenn man so will, gegen Herrschaftsstrukturen. Und diese Fragestellung wollte er immer weiter vertiefen und erforschen, nicht nur am einzelnen Individuum, sondern auch gesellschaftlich. Was waren denn, war das immer so in allen Gesellschaften oder hat es auch lebens- und liebesbejahende Gesellschaften gegeben, wo er dann fündig geworden war in ethnologischen Forschungen, von Malinowski etwa über die Trobriander-Gesellschaft.
Trobriander-Gesellschaft,
das ist eine Inselgruppe
in
der Nähe von Neuguinea und die hat der Malinowski, der ein weltberühmter Ethnologe war, eingehend erforscht, jahrelang dort gelebt und nichts gefunden von, oder fast nichts von den unterdrückenden und sexualfeindlichen Einflüssen,
die wir
hier als ganz selbstverständlich und allzumal damals als gegeben angenommen haben. Und Reich kam auch in Kontakt mit A.S. Neal, das ist ja der Begründer der Summerhill-Schule, also ein weltbekannt gewordener
autoritäre Erziehung, die von allen missverstanden wurde. Stand zwar im Regal, aber niemand hat sie gelesen.
Es ging nicht um anti-autoritär, sondern um nicht-autoritär und um die Unterstützung und Förderung von Selbstregulierung.
Genau. Ja.
Und Reich war mit Neal auch bekannt geworden in Norwegen damals, also als Reich ins Exil gegangen war.
Ja.
Und A.S. Neal hatte die Therapieform, die Reicher über die Psychoanalyse hinaus entwickelt hatte und wo der Körper mit in Diagnose und Behandlung einbezogen wurde, also von psychischen Erkrankungen auch, Diese Therapieform hatte der A.S. Neal am eigenen Leibe kennengelernt und sich ja auch dann in einigen seiner Veröffentlichungen dazu geäußert, dass eine Stunde dieser ungewöhnlichen, damals ganz ungewöhnlichen
Therapie
ihn weitergebracht hätte als 100 Stunden so ungefähr psychoanalytischer, verbaler Aufarbeitung.
Ja.
Und so hat Reich also durch eigene Forschung und auch durch Einbeziehung anderer Forschungsergebnisse immer mehr diesen Faden weiterverfolgt. Was sind die bewegenden Kräfte von menschlichen Emotionen und auch was sind die wesentlichen Grundlagen lebendiger Entfaltung? Und das schließt auch ein, liebevoller Entfaltung. Und zwar von klein auf. Nicht irgendwann als Erwachsener fängt die Sexualität an und wird angeknipst wie eine Lampe, sondern von klein auf. Ja, auch nicht nur Pubertät, sondern im Grunde ist auch schon der Geburtsvorgang und das Gestilltwerden. Das sind ja Erfahrungen für Mutter und aber auch für Baby und kleines Kind.
Da geht es vor allem ganz stark um dieses Fluss,
hin
und her fließen.
Um diesen Kontakt von etwas, was auch in der Psychoanalyse kein Thema war. Wo Reich aber auch durch seine therapeutische Arbeit ja immer wieder beobachten konnte und berichtet bekommen hat, auch von seinen Patienten und Patientinnen, wenn körperliche Blockierungen aufgelockert werden, dann bleibt das nicht im Bereich des Körperlichen, sondern es ist ein anderer Zugang, um festgehaltene Emotionen wieder zu befreien aus ihren, hat es später genannt, Panzerungen. Chronischen Panzerungen.
Ja.
Und diese emotionalen Blockierungen, das waren eben immer auch körperliche Blockierungen. Und die hatten jeweils auch ihre spezifische Entstehungsgeschichte.
Das heißt, darf ich nochmal nachfragen? Ja. Also man konnte dann sozusagen an dem Segment, wo diese Blockierung, die körperliche Blockierung zu spüren war, muskulär oder wie, Rückschlüsse auf die Art des Konfliktes.
Ja, ziehen, aber nicht in dem Sinne, dass da rein interpretiert wurde, sondern in dem Maße, wie sich diese Blockierungen lösten und auflockerten, kam es erstmal immer wieder zu Strömungsempfindungen, die zum Teil sehr intensiv erlebt wurden. Und wo Reich gemeint hat, das kann man nicht einfach abtun und sagen, die spinnen jetzt, die fantasieren. Nein, er sagt, das ist eine Realität. Ja. Aber was liegt ihr zugrunde? Was ist die bewegende Kraft menschlicher Emotionen? Und wenn dann die Patienten in solchen Momenten der Auflockerung der Panzerung auch in bestimmte Körperhaltungen, Körperausdrucksformen gerieten, dann war das die Körpersprache, die dem Wilhelm Reich sozusagen mitteilte oder Anhaltspunkte dafür gab, aus welchem Anlass die Blockierung entstanden war. Das ermöglichte ihm sogar so weit zurück zu blicken bis in die Phase um die Geburt, kurz nach der Geburt, wo zum Teil ja die Babys schreckliche Erfahrungen durchgemacht haben, die man lange Zeit als unvermeidlich so ungefähr gedeutet hat, aber wo auch immer deutlicher wurde, Geburt muss nicht so schmerzhaft für Mutter und Baby sein. Mit Formen von Geburtsvorbereitung, mit Auflockerung von Blockierungen der Mutter, mit Vertiefung der Atmung und so weiter, lässt sich eine andere Art von Geburt unterstützen. Also das, was später natürliche Geburt genannt wurde oder sanfte Geburt. Das sind ja dann auch noch Forschungsergebnisse von Le Boyer, Frédéric Le Boyer in Frankreich und Michel Audin, also Audent geschrieben, die haben mit ihren anderen Formen von Geburtsvorbereitung und Unterstützung der Geburt und Schaffen eines Raumes, wo das Baby sozusagen dann hinein in die Welt tritt,
Ohne so einen Schock zu bekommen?
Ohne Schocks, ohne Nabelschnur sofort abschneiden, ohne zu warten, bis mit Scheinwerferlicht blenden oder mit Neonlicht blenden, ohne Lärm, sondern eine ganz geborgene, sanfte, einfühlsame Atmosphäre.
Okay. Ja.
Und dass unter solchen Bedingungen Geburten zu einem ganz tiefen Erlebnis werden können, zum Teil auch ohne Schmerzen, ohne dramatische Schmerzen.
Ja.
Das ist ja später noch fortgesetzt worden und unterstützt worden, das Stichwort orgasmische Geburt. Das ist noch eine Weiterführung. Wenn sich die Frau diesem Geburtsvorgang ganz öffnet und hingibt, ist das ein ekstatisches Erlebnis.
Ja.
Und ja, das ist ja das komplette Gegenteil.
Von dem, was heute passiert. Wir haben ich habe neulich eine Hebamme hier gehabt. Ein Drittel aller Geburten sind schon Kaiserschnitte.
Ja.
Sie werden als medizinisches Risikoereignis betitelt.
Ja, Geburten. Geburt wird ja fast als Krankheit betrachtet.
Naja, wo es hingehen soll, Aldous Huxley hat es schon geschrieben. Ne? Schöne neue Welt. Ab in die Retorte mit der ganzen. Also, ohne wirklich geboren zu werden.
Ja, und Wilhelm Reich war auch auf dem Gebiet, also Pionier, weil er als einer der Ersten diese Zusammenhänge gesehen hat zwischen traumatischer Geburt, die so nicht sein muss, die so nicht zwangsläufig in der Natur des Menschen und in dem Fall also der gebärenden Mutter angelegt ist. Das kann ganz anders verlaufen.
Ja.
Und ja, das sind also verschiedene Bausteine, die ich jetzt hier nur so ganz kurz andeuten kann. Das ist fast wie ein Blumenstrauß mit verschiedenen Blumen, die sich immer mehr zusammenfügten und geradezu...
Die über eine Wurzel haben.
Ja, geradezu ein anderes, grundlegend anderes Weltbild begründen. Ich nenne es mal ein lebensenergetisches Weltbild der lebendigen und liebevollen Entfaltung und der in der Natur verankerten Selbstregulierung vieler Prozesse. Und Reich hat immer deutlicher herausarbeiten können, dass die Störungen und Zerstörungen natürlicher Selbstregulierung also erstmal weit verbreitet sind auf verschiedenen Gebieten und jedes Mal dann auch zur Folge haben entstehende und erzeugte Abhängigkeiten. Und dann sind meinetwegen gebärende Mütter abhängig von lindernden Maßnahmen, von Betäubung, von Kaiserschnitt, von was weiß ich nicht allem. Und dadurch entstehen aber erst Komplikationen der verschiedensten Art. Und dann wird wieder ein ganzes Repertoire an Behandlungsmethoden und scheinbare Hilfe angeboten, die dann aber vielfach die ohnehin schon beeinträchtigte Selbstregulierung immer mehr herabmindert und letztendlich zerstört. Ich habe da mal einen langen Artikel schon vor ein paar Jahrzehnten veröffentlicht, von wegen zerstörte Selbstregulierung und Abhängigkeit. Die ist noch im Internet zu haben als PDF.
Also Selbstregulation heißt, ne, dass der Körper in der Lage ist oder überhaupt das Wesen, ich sag mal jetzt das Wesen, bestimmte Störungen, also in dem Sinne vom Gleichgewicht, Disbalance oder Ungleichgewichte wieder in ein Fließgleichgewicht hineinzubringen.
Ja, ja, aber und eben dazu gehört auch, also im Zusammenhang mit Krankheit und Gesundheit, die natürliche Fähigkeit zur Selbstheilung. Und in dem Maße, wie Selbstregulierung zerstört wird, versagen die Selbstheilungskräfte. Und dann kommen alle möglichen Abhängigkeiten von zum Teil sehr harten Behandlungsmethoden.
Selbstregulation durch Energie, Lebensenergie, die fließen will.
Ja.
Lebensenergie, da hört, ne, klar, kommen mir Begriffe wie Ki oder Prana in den Kopf.
Heutzutage,
Bei Reich war es Orgon, hat es genannt.
Ja.
Die Energieform, die ihm da, also ich kann mich noch erinnern, ein Artikel, wo es also durch die Orgasmusforschung überhaupt zu einem offenbar werden von dass da was Energetisches passiert.
Ja.
Richtig Energetisches, ein Meer an Energie. Wo kommt die denn her?
Das war die Frage, die den Reich sehr früh bewegte. Ja. Eine seiner ersten Veröffentlichungen war ja dieses Buch Die Funktion des Orgasmus. Ich weiß noch sehr wohl, wie mich das erschreckt hat, dieser Titel. Das war mir damals so ungeheuer peinlich. Ja. Über sowas redet man doch nicht und schreibt doch nicht.
Ja.
Aber er ist da auf eine Art an dieses Thema rangegangen, was eine ganz tiefe Verständnisfähigkeit auch zeigt für diese Funktion, für diese lebenswichtige Bedeutung und eben auch für die Dramatik von Störungen. Und das war 1927 schon die erste Auflage. Er hat ja später noch mal nach 15 Jahren intensiver lebensenergetischer Forschung eine Rückschau gehalten, wie seine Forschung sich eigentlich entwickelt hat. Und eins aus dem anderen dann hervorgegangen ist. Und da taucht nochmal der Titel auf. Also einmal die Entdeckung des Orgons, Band 1, mit dem Untertitel Die Funktion des Orgasmus. Das ist ein ganz anderes Buch als das von 1927.
Okay.
Und der zweite Band von Die Entdeckung des Orgons hat den Untertitel Der Krebs. Ein ganz ungewöhnliches Herangehen, eine ganz ungewöhnliche Sichtweise und Forschung in Bezug auf die Krebserkrankung. Ich würde sagen, ein bioenergetisches Herangehen. Aber das setzt natürlich voraus, dass man schon mal einen Begriff entwickelt hat und dieses Phänomen von Bioenergie ernst nimmt und nicht nur als irgendein Fantasie deutet.
Oder esoterisches Gequatsche.
Und du hast ja ein paar Begriffe genannt, Qi, Prana und so weiter. Das ist heute und in den letzten Jahrzehnten auch im Westen, ja in bestimmten Kreisen jedenfalls, doch mittlerweile sehr weit verbreitet. Zu der Zeit, als Reich diese Dinge erforscht hat, war von den östlichen Wegen fast gar nichts im Westen bekannt und ihm auch nicht. Deswegen hat er insoweit am Punkte Null angefangen. Und er wollte, und vielleicht erläutere ich das mal mit ein paar Sätzen, er wollte rausfinden, was ist die treibende Kraft? Und dann hat er bei Menschen schon beobachtet, offensichtlich verschiedene, auch gegensätzliche Emotionen, also wie Lustempfinden und wie Angst. Bei aller Gegensätzlichkeit, das hat er mit zwei solchen Pfeilen dargestellt, die dann hier gegensätzlich sind, liegt diesen Emotionen etwas Identisches zugrunde. Das ist dann dieser Pfeil hier aus der Tiefe. Aus einer Quelle heraus entwickelt sich und äußert sich sozusagen diese Lebensenergie und sie kann einmal, wenn sie sich hin zur Welt öffnet, als Lust und Liebe empfunden werden. Wenn sie, und zwar als Folge gesellschaftlicher Unterdrückung, ich male das immer mit solchen Blitzen, die dann da auf dem Einzelnen niedergehen.
Ja.
Zieht sich die Energie zurück als Schutz und panzert sich der Organismus ab. Und dann staut sich die Energie, die ja weiter dieser Quelle entspringt oder aus ihr strömt, staut sich diese Energie auf und in gestauter Form und in zurückgezogener Form wird sie völlig anders empfunden, eben als Angst. Zum Beispiel auch als Herzangst. Er hatte da beschrieben, Patientin mit neurotischer Herzangst, das haben die oft erlebt wie Todesangst.
Ja.
Und die Medizin konnte es nicht erklären. Eingebildete Kranke und organisch ist alles in Ordnung und so weiter. Nein, Reich hat das ernst genommen und hat dann mit der Auflockerung dieser körperlichen Blockierung, die alle ihre Entstehungsgeschichte hatten, beobachten können, dass sich so Wellen artige Strömungen entwickelten. Und wenn sie dann in den Bereich des Beckens kamen, dann klappte das Becken mechanisch zurück, also bei den betreffenden Patienten. Und dann wurde auch die Energiewelle, wie er es dann gedeutet hat, die wurde zurückgeworfen. Ja, wohin? Dann staute sie sich hier in dem Bereich, wo vielleicht noch Teile von Blockierung übrig geblieben waren, trotz vorangegangener Auflockerung. Ja, und als es dann im weiteren Fortgang der Behandlung auch geschah, dass diese Blockierungen im Beckenbereich sich lockerten, auflockerten und die Energie durchströmte, verschwanden die Herzängste. Die Frau war befreit davon und geheilt. Und das deutet an, diese Sichtweise, welche Rolle spielt diese Energie, die ja weder in der Medizin noch in der Biologie noch in der sonstigen Naturwissenschaft irgendwo beschrieben worden war. Aber für Reich war das eine Realität. Wenn das solche immensen Auswirkungen damit verbunden sind, dann ist es wichtig, das Phänomen weiter zu erforschen und ja, zu begreifen, einen Begriff, auch zu schaffen.
Ja.
Und aus Mangel an geeigneten Worten. Begriffen, jedenfalls in der westlichen Kultur, hat er dann den Begriff Orgon genannt und zwar geprägt. Und zwar deswegen, weil es einmal die Energie ist, nach seinen Erkenntnissen, die auch dem orgastischen Empfinden zugrunde liegt und natürlich der vorangegangenen sexuellen Erregung, dass es in jedem lebenden Organismus diese Energie gibt, und zwar nicht nur in ihm, sondern auch mit einem Strahlungsfeld wird der Organismus umgeben. Er ist eingebettet in ein bioenergetisches, lebensenergetisches Strahlungsfeld. Und ja, das sind also beide Male die Wortstämme Organismus und Orgasmus. Und dann kam er später noch mit seinen biologischen Grundlagenforschungen darauf, dass diese Energie die Grundlage ist von Naturprozessen, wo Strukturen sich entwickeln und aufbauen. Also schon, der schon Selbstorganisation. Das war damals auch noch kein, meines Wissens, kein geläufiger Begriff. Später gab es da ganze Bücher drüber, die Selbstorganisation des Universums sogar. Auch da war Reich ein Pionier, dass er entdeckt hatte, dort, wo diese Lebensenergie im Spiel ist, vollziehen sich aufbauende, strukturaufbauende Prozesse, die eigentlich in dem Weltbild der Naturwissenschaft gar nicht passieren dürften. Also das ist dieses Stichwort Entropiegesetz.
Ja, alles strebt nach praktisch Auflösung von Struktur.
Als angeblich absolutes und allgemeingültiges Naturgesetz. Ich meine, dass es solche Tendenzen in der Natur gibt, das ist ja keine Frage. Aber wenn man sie verabsolutiert, wird es verkehrt. Und wenn dann ein Forscher entdeckt, da gibt es doch auch noch aufbauende Kräfte und die gilt es doch dann auch eingehend zu erforschen, dann hat man ihn damals ja schon irgendwie als verrückt erklärt oder mindestens gesagt, er ist nicht auf dem neuen Stand der Naturwissenschaften und hat seine Forschung damit abgetan. Ist nach der Devise, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ja, klar.
Und Reich ist aber unbeirrt diesen Weg weitergegangen. Das ist also ganz erstaunlich, wie er das überhaupt durchgehalten hat.
Und auch die finanziellen Ressourcen. Ich habe mir überlegt, wer hat... aus dem Nichts ist das ja nicht gekommen und er hat ja nicht reich geerbt.
Ich meine,
auch wenn er irgendwie schon als 17-Jähriger vollweise war. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass er so viel geerbt hat.
Nein, da war gar nichts.
Eben. Also, und zumal er ja auch nach Dänemark, nach Norwegen, nach Amerika, also muss er offensichtlich doch Menschen gehabt haben in seinem Umfeld, die seine Forschungen unterstützt haben.
Ja, es gab wenige, die haben diese Forschungen und seine therapeutische Arbeit sehr geschätzt. Ja. Seine Einbeziehung, wie gesagt, des Körpers mehr und mehr in die Diagnose und in die Behandlung auch psychischer Erkrankungen. Das war ja eine Umwälzung in der therapeutischen Arbeit. Er war damals der Begründer, der Pionier auch dessen, was wir heute körperorientierte Psychotherapie nennen. Also alleine, wenn man ins Internet geht, www.körperpsychotherapie.de, da findet man die Auflistung von etlichen unterschiedlichen Richtungen oder Schulen therapeutischer Arbeit.
Die im Prinzip alle auf Reich zurückgehen.
Die meisten gehen auf Reich zurück. Viele weisen das gar nicht aus, weil Reich auch so kontrovers immer wieder behandelt wurde.
Der durchgeknallte Psychoanalytiker. Ne?
Man hat ihm die letzten übelsten Beschimpfungen hinterhergeschmissen, übrigens auch aus dem Kreis seiner psychoanalytischen Kollegen. Da fing es an mit den Diffamierungen, da fing es an, dass man ihn abgestempelt hat als Schizophren. Weil bei Schizophren, da kommen ja auch mit Kräften und so.
Ja, ja, klar.
Jetzt redet der und schreibt und...
Brauchen wir den nicht ernst nehmen.
Ja, und von solchen Strömungen und vegetativen Strömungen, da muss er wohl selber auch schizophren sein. Also das war ein ganz trauriges Kapitel, wie sich die psychoanalytische Gemeinde, kann man ja fast sagen, dem Wilhelm Reich gegenüber verhalten hat. Während er selber ja so tiefe Einsichten gewonnen hatte. Ein Themenbereich habe ich noch gar nicht erwähnt, also aus der Erkenntnis, wie krankmachend sexualfeindliche Erziehung und Moral ist.
Und das hat jetzt, um das klarzustellen, es geht nicht um Pädophilie oder sonst was, sondern
nein,
überhaupt
die natürliche,
ich kann mich an Sport erinnern, ja, als Sechsjähriger, wie ich da die Seile hochgeklettert bin, ich wollte nicht wieder runter. Das wird mir jetzt gerade bewusst, war ich sechs, mit 6 Jahren und sagte, du komm doch mal runter, ja gleich, habe ich dann gesagt. Ne? Also dieses, dass ein Kind schon Lust empfindet und das ist sozusagen von den Eltern oder sonst, auch natürlich
der
Kirche,
der Gesellschaft,
das darf nicht sein.
In der Tropriander-Gesellschaft gab es extra für die Jugendlichen auf jeden Fall, gab es... Jugendlichen, also Häuser, Liebeshäuser, Liebeshütten, damit die ihre Liebesregungen unbeobachtet und unkontrolliert von den Erwachsenen leben konnten. Mhm. Das ist ja interessant. Mhm. Und die Gesellschaft, die war nicht etwa im hohen Grade gestört, sondern sie war friedlich.
Ja.
Während nebenan gab es, also in der Nähe gab es eine Inselgruppe, die am Flat-Inseln, in so und so vielen wesentlichen Faktoren absolut vergleichbar und ähnlich wie die Tropriant-Inseln.
Ja.
Und der eine wesentliche Unterschied waren einige Jahrzehnte christlicher und sexualfeindlicher Missionierung, die da schon ihre Spuren hinterlassen hatten, nämlich Neurosen, Psychosen, Gewalt. Also die These von Sigmund Freud, es sei ein natürlicher Destruktionstrieb, die ist auch dadurch so deutlich widerlegt worden.
Ja.
Und daraus hat der junge Wilhelm Reich ja die Folgerung gezogen, das Wissen gehört in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit. Er hat ganz viel Öffentlichkeit noch dann in der Berliner Zeit gemacht in Richtung Sexualreformen.
Auch mit Arbeitern, also im
Arbeitermilieu. Er ist nicht in Oberschichten nur geblieben, sondern er hat sich hineinbegeben in die Arbeiterviertel. Er hat gesehen, die haben auch, wenn auch anders ausgeprägt, ihre psychischen Probleme und Neurosen.
Ja.
Und es ist eine Massenerkrankung. Und er hat sehr früh gesehen, was da sich an Energien aufstaut. Das ist wie ein Pulverfass und entlädt sich dann als kollektive Gewalt.
33, glaube ich, war sein Buch mit der Massenpsychologie des Faschismus.
Ja, genau.
Hat er im Prinzip schon voraus.
Ja, hat er gesehen, wo das hintreibt, zu welchen Gewaltexzessen das treiben wird. Und um dem vorzubeugen oder das abzumildern, hat er eben Sexualreformen eingefordert und hat viel publiziert, auch Großveranstaltungen, auch in Berlin vor allen Dingen damals gemacht, was dann den Kommunisten. Er war vorübergehend in die KPD eingetreten, weil er dachte, die müssten doch für die Befreiung des Individuums eigentlich sich einsetzen.
Weit gefehlt
war das. Das war weit gefehlt. Ja. Ja, die haben ihn dann also auch rausgeschmissen sehr bald. Er flog raus aus der psychoanalytischen Bewegung, er flog raus aus der
KPD
und seinen diesbezüglichen, mindestens sexualreformerischen Zusammenhängen.
Ja. Ja.
Und so ging das weiter. Er ist immer wieder angefeindet worden.
Du hattest vorhin den Krebs, also Teil 2 mit dem Krebs. Ich frage jetzt mal ganz blauäugig, hieße das, dass das Krebsgeschehen aus Reichs Sicht ganz platt gesprochen blockierte Energie, blockierte Emotionen, zurückgehaltene Emotionen, also der Hammer, neue Medizin, ein Konflikt, der nicht gelöst ist. Wie hat er Krebs beschrieben, diesen Prozess?
Er hatte sich ja gar nicht vorgenommen,
ja,
Krebsforschung zu betreiben. Er ist da quasi reingestolpert über diese Entdeckung der Bedeutung von der körperlicher Panzerung. Er hatte das genannt Charakterpanzer, das ist mehr die emotionale Seite, und Körperpanzer. Das ist ein und dasselbe. Und wird für einen Menschen mehr und mehr ja fast wie ein Gefängnis, in dem die Lebensimpulse immer mehr absterben. Und je nachdem, wo diese Blockierungen entstanden sind, er hat es beschrieben, dass es segmentartig angeordnete Blockierungen gäbe, also Segmente der körperlichen Panzerung. 7 hat er davon benannt. Also Augen, obere Kopfhälfte, Mund, untere Kopfhälfte, Hals, das ist Kehle und Nacken, Brustkorb mit den Armen verbunden, dann Zwerchfell über dem Bauchraum, diese Muskulatur, die wichtig ist im Zusammenhang mit Atmung oder mit Blockierung von Atmung.
Und Gemüt, da kommt daher, ne? Vom Gemurta, Zwerchfell, Althochdeutsch, in Gemüt, das ist unser Gemüt.
Da ist in der Sprache ganz viel halsstarrig, engstirnig, verbissen.
Und
so weiter. Ja. Aber nochmal zurück zu den Segmenten, dann kommt das Bauchsegment und dann das Beckensegment verbunden mit den Beinen.
Das ist als eins?
Ja.
Becken und,
also wo er meinte, wenn das eine aufgelöst wird, trägt das dazu bei, dass das andere auch sich auflockert. Während wenn hier etwas aufgelockert wird, heißt das noch lange nicht, dass es sich von selbst ausbreitet auf den benachbarten Bereich, sondern ganz im Gegenteil. Und das habe ich selber eindrücklich am eigenen Leibe erlebt, also mit meiner ersten Erfahrung in dieser sogenannten, von Reich sogenannten Vegetotherapie, so hatte er sie ursprünglich genannt. Später sprach er dann von Organtherapie.
Du hast selber das
am eigenen Leibe erlebt, also ungefähr 50 Behandlungen, Einzelbehandlungen in Vegetotherapie bei einem indirekten Reichsschüler. Also es war Federico Navarro damals in Neapel in Italien und der hatte das gelernt bei Ola Ragnes in Oslo und der Ola Ragnes war ein Schüler von Reich. Und so, das sind so diese Verästelungen. Ja, und diese erste Erfahrung, also ich habe das im Internet auch zum Teil ausführlich beschrieben, ich will nur mal sagen, hier ganz kurz, was da hier in Aufruhr kam bei mir, im Zusammenhang einer vertieften Atmung, das zitterte und bebte und tobte hier, als wäre hier die Revolution ausgebrochen gegen die starren Strukturen. Und hier formierte sich die Gegenkräfte, völlig verhärtet. Das ist dabei nicht geblieben, sonst hätte ich dann nicht später so viel über Wilhelm Reich reden können.
Versteinerte,
Ja. Und das hat Reich eben mehrmals beobachten können. Die Auflockerung eines Segments greift nicht gleich über auf das nächste Segment, sondern eher im Gegenteil. Und deswegen ist es wichtig, ganz behutsam, das aufzulockern und nicht zu viele und zu heftige Gegenkräfte, Reaktionen, reaktionäre Kräfte sozusagen wachzurufen.
Du hast das auch vorhin schön gesagt, die Welle geht da rund und dann klappt das Becken zurück. Also sag mal, der Genitalbereich scheint eben der wichtigste gewesen zu sein.
Ja, vielfach der problematischste, also weil dort die schlimmsten Konflikte oftmals durchlitten worden waren.
Ja.
Ja, und Reich kam immer mehr darauf, wenn jetzt ein Segment stark gepanzert ist, dann wird es ja von dem durchströmt werden, von dem, was da zu spüren ist, abgeschnitten, mehr oder weniger abgeschnitten. Und das heißt dann auch in seiner Vitalität, auch in seinen natürlichen, gesunden, selbstregulierenden Funktionen wird es gestört und zerstört. Und als Folge davon ergeben sich Krankheitssymptome der verschiedensten Art, dass die auf der psychischen Ebene sein können und auch bleiben können eine gewisse Zeit, hatte ich vorhin erläutert. Aber sie können auch ins Organische übergehen. Und ganz allgemein ist er drauf gekommen, energetische Erstarrung, also bioenergetische Erstarrung, führt zu Struktur, also erstmal zu Funktionsstörungen des davon betreffenden lebenden Systems oder seiner Teile, beziehungsweise schließlich zu Strukturzerfall. Das hat er erforscht bis hin zu den kleinsten Lebewesen, also lebenden Einzellern. Da kann man sich fragen, was muss denn jetzt ein Psychoanalytiker und Körpertherapeut und dann Sexualreformer und was nicht alles?
Hat sich schon vielleicht an den hermetischen Gesetzen orientiert, so im Kleinen, so im Großen?
Ja, also, aber das war ja für die damals herrschende Wissenschaft, waren das ja alles Fremdworte oder abartig sozusagen. Aber er ist bis in diese kleinsten Gebilde lebendiger Organismen vorgedrungen, forschungsmäßig, da haben dann manche schon gesagt, also jetzt dreht er endgültig durch. War so offen in seinem Blick in die Gesellschaft und jetzt sitzt er nur noch Tag und Nacht über dem Mikroskop und ist nicht mehr ansprechbar. Das war in Oslo dann im Exil. In seinem Umfeld war übrigens Willy Brandt, dessen Freundin war Laborassistentin bei Wilhelm Reich. Und Willy Brandt hat den frühen Reich, also bis zur Körpertherapie, in seiner Autobiografie auch gewürdigt. Das sind etliche Seiten der Bekanntschaft mit Wilhelm Reich gewidmet. Aber als der dann anfing, hier nur noch Mikroskop und so weiter, da hat er an dessen klarem Verstand gezweifelt und mit in die Kerbe gehauen, er sei wohl irgendwo durchgedreht. Ja, umso interessanter, gerade jetzt in dem Zusammenhang, ist ein neues Buch von einem amerikanischen Wissenschaftshistoriker namens James Strick, Wilhelm Reich, Biologist. Leider erstmal nur in Englisch.
Aber ist in Deutschland zu haben.
Ist in Deutschland zu haben, also über Amazon zum Beispiel. Und hier wird aufgearbeitet, also sehr gründlich, historisch aufgearbeitet, was Reich damals geforscht hat und auf welch hohem Niveau er geforscht hat. Auch in der apparativen Ausstattung, der hat das beste Mikroskop, was damals überhaupt verfügbar war, das beste Lichtmikroskop gehabt, wo dann wieder die Frage kommen könnte, wer hat das finanziert? Das waren ein kleiner Kreis von Menschen, die zum Beispiel von seiner Therapie
so viel gehabt haben
und nicht nur dann ihre Behandlung bezahlt haben, sondern auch gefragt haben, können wir deine Forschung fördern? Das hat gereicht. Und bei der Beobachtung dieser lebenden Einzeller, das wird jetzt ein bisschen scheinbar abwegig, wenn ich darauf eingehe, aber es braucht ein paar Minuten, kam ihm die Ja, da wurde er mit der Frage konfrontiert, warum er sich denn diese Einzellerpräparate immer von der Universität in Oslo holen ließ oder selber abgeholt hat. Ja, sagte er, die brauche ich für meine Untersuchung. Ja, aber die können Sie doch selber herstellen.
Ja.
Was? Wusste er nicht. Naja, wissen Sie das nicht? Das ist der sogenannte Heuaufguss. Heuaufguss.
Ah, ja, jetzt.
Vielleicht hat der eine oder die andere in der Schule im Biologieunterricht irgendwo mal den Begriff gehört. Vielleicht ist da auch mal mit gearbeitet worden, mit Mikroskopen. Jedenfalls unter Biologen ist das ganz geläufig. Man nehme getrocknetes Gras, das ist der Absterben des Gras, das heißt nicht Grasaufguss, das heißt Heuaufguss. Heu, ja. Absterbendes pflanzliches Gewebe, lege es in Wasser. Ja, und warte dann 3 Tage und 3 Nächte. Da braucht man sich zwischendurch nicht drum kümmern. Und dann guckt man rein durchs Mikroskop und dann wimmelt das von lauter Einzellern. Boah, und wo kommen die her, hat der Reich gefragt. Naja, wo sollen die herkommen von schon vorher vorhandenen Einzellern? Meinetwegen in dem Wasser war schon mindestens ein lebender Einzeller. Der teilt sich, 2, 4, 8, 16, geht ja relativ schnell. So, und ja, oder in der Luft, da schwirrt ja auch das...
Dann würde ich jetzt sofort destilliertes Wasser nehmen oder ne, gereinigtes Wasser ohne jegliche... und dann würde ich gucken, ja, hat er wahrscheinlich so gemacht, ne?
So hat er es auch gemacht. Er hat alle die
ausgeschlossen.
Angeblichen Erklärungen ausgeschlossen. Meinetwegen hat er dann hoch erhitzt auch. Das nennt man Autoklavieren, also unter Hochdruck erhitzt.
Ja.
Dann verdampft das nicht schon bei 100 Grad, sondern erst bei 150 oder
also normalerweise. Also alle vorherenden Einzeller sterben müssen.
Ja.
Ja.
Und trotz dieser Maßnahmen, die er da getroffen hat, bildeten sich immer wieder
Einzeller.
Und dann hat er mal gesagt, das will ich mir jetzt mal angucken. Und zwar von Anbeginn an, den Prozess, den Verlaufsprozess.
Nicht erst nach 3 Tagen.
Den Verlaufsprozess. Und da ist er ja aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Da hat er beobachtet, dass diese Heuhalme sich in diesem Zeitraum beginnen umzustrukturieren, die Struktur zu verändern. Gerade an den Rändern wird das besonders gut sichtbar. Das sind winzige Bläschen bilden sich da. Die schließen sich irgendwann zu Haufen, also allmählich zu Haufen zusammen. Und dann ist auf einmal eine Membrane noch um sie drumherum und dann löst sich dieses Gebilde vom Ausgangsgewebe, also, ja, ist noch anfangs mit einer Art Nabelschnur verbunden, dann gibt es einen Ruck, und zwar aus sich heraus, also man muss das nicht von außen anstoßen, dann ist dieses Gebilde abgenabelt und dann ja, bewegt sich das durch die Flüssigkeit und in dem Gewebe lösen sich die kleinen Bläschen auf und es kommen innere Bewegungen. Plasmabewegungen, wo sich dann ein Kern herausbildet und dann gibt es noch einen Blasensprung und dann ist der lebende Einzeller fertig mit Kern, Plasma, Zellwand.
Also gestaltbildende Prozesse, die ausschließen, dass vorher sozusagen das schon vorhanden ist.
Ja.
Also Biogenese pur.
Ja, also das ist dieses Rätsel der Biogenese, wo die meisten Wissenschaftler eben schon irgendwo resigniert haben und gesagt haben, ja, das kriegen wir
Leben nicht kann wirklich. Immer nur aus Leben.
Leben immer nur aus Leben. Ja. Wobei die Frage dann entsteht, wo ist denn der erste lebende Einzeller hergekommen? Auch da hat der Reich gefragt. Naja, vielleicht aus dem Weltall.
Ja, aber habe ich doch keine Antwort. Voll für Astrobiologie gibt es jetzt mittlerweile, ne?
Und jetzt suchen sie auf dem Jupitermond, also in Planungen, dass sie da vielleicht die Entstehung des Lebens finden können. Der Reich hat damals schon gesagt, ihr braucht nur
hier
da hinzugucken.
Beobachten.
Und nicht einen riesen apparativen Aufwand zu betreiben. Also natürlich gründlich forschen und die Fehlerquellen ausschalten. Aber das sind keine Milliardenbeträge für so ein Labor. Mhm. Und ja, was ist das? Das ist ein Prozess, der sich in der Natur überall vollzieht, in was jeder Pfütze im Herbst.
Natürliches.
Natürlich.
Ja.
Neben den Tendenzen, also hier mit dem Entropiegesetz, ja, diesen abbauenden Tendenzen.
Die aber nur eigentlich für geschlossene Systeme gelten.
Ja, das ist auch dann nur eine Definition. Mhm. Gibt es aufbauende Prozesse?
Ja.
Und das ist die Hälfte mindestens des Naturgeschehens. Denn E-Strukturen zerfallen und sich auflösen,
müssen sie
ja entstanden sein. Ja. Und dann, wie gesagt, entweder im aus dem Weltall hier runtergepurzelt, was keine Antwort ist.
Nee, weil die müssen ja auch da irgendwo entstanden sein.
Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Oder dass man sagt, also mittlerweile hat man die Bausteine, die stofflichen Bausteine von Zellen ja schon so rausgefunden, wenn man die aus Zelltrümmern gewinnt und das sich selber überlässt. Eigentlich dürfte es nicht sein, dass sich ja was Komplexeres strukturiert.
Ja.
Aber auch das unwahrscheinlichste Ereignis, 1 zu 1 Milliarde oder Billion, das sagt die Wahrscheinlichkeitstheorie, könnte genau jetzt in dem Moment stattfinden. Das sind so diese Pseudo-Erklärungen oder eben Nicht-Erklärungen. Und Reich hat gesagt, nein, ich bin hier durch Beobachtung auf Prozesse gestoßen, und zwar ganz alltägliche.
Also er ist eigentlich ziemlich induktiv vorgegangen. Ne? Also er hat nicht eine These aufgestellt und jetzt beweisen wir mal diese These, ne, wie die meisten Wissenschaftler heutzutage das machen, und schließen natürlich links und rechts alles aus. Er hat einfach beobachtet, was geschieht.
Ja, und das wollte er verstehen deuten. Und für diesen aufbauenden Prozess gab es in der herrschenden Wissenschaft und Naturwissenschaft keine Deutungen.
Der Gurwitsch.
Ich sollte eins noch, der ist ja auch Außenseiter gewesen.
Ja. Bei diesen morphogenetischen Feldern, meine ich damals. Ne?
Hat er,
also das ist Attraktoren, Attraktoren gibt, die in Form bringen, also formbildende Kräfte und Felder, ne, die Struktur aufbauen.
Ja, da gibt es mittlerweile eine Reihe von Wissenschaftlern, die auf solche Phänomene gekommen sind. Aber die haben alle das gemeinsame Los, dass sie bis heute von der herrschenden Wissenschaft ausgegrenzt werden.
Ja. Ja.
Das ist noch ein Kapitel für sich. Da habe ich ein langes Interview gegeben, vor einem Jahr ungefähr, das im Internet, nämlich die Unterdrückung des Lebendigen durch offene und strukturelle Gewalt. Das ist wirklich unglaublich. Das geht durch Jahrtausende hindurch.
Ja.
Und nicht nur von der kirchlichen Inquisition mit ziemlich finsteren Methoden, sondern dann auch durch die Wissenschaft, durch die mechanistisch ausgerichtete Wissenschaft. Und bis heute haben es diejenigen, die auf diese aufbauenden Prozesse gekommen sind und das mehr und mehr entschlüsselt haben, haben massive Probleme. Also durch Diffamierung oder dass sie ausgebremst werden, wenn sie mal schon mal in der Uni drin waren und so weiter. Aber das lassen wir mal beiseite. Nochmal zu dem Wilhelm Reich zurück. Diese Gebilde, die sich da aus dem Strukturzerfall ergeben hatten, diese brauchten jetzt auch einen Namen. Die hat er Bione genannt. Bione. Und
Bios, das Leben.
Ja, und die hat er nicht nur gewonnen aus diesem Heuaufguss, sondern er hat sogar später mit leblosen Substanzen gearbeitet. Sand, Meeressand, Eisenspäne. Und wo ja niemand erwarten würde, also nach unserem Weltbild, dass irgendeinen Zusammenhang haben
aber
könnte.
Aber auch mit Wasser?
Ja,
immer mit Wasser?
Hat es geglüht, dann in Wasser und steril.
Okay.
Er hat sichergestellt, dass da nicht irgendwelche lebenden Keime.
Aber Wasser war immer dabei.
Ja.
Und das ist, finde ich, wichtig, weil im Wasser ist alles. Ja.
Ja. Und an diesen Bläschen, gerade an denen, die sich aus geglühtem Sand und anschließendem Quellen in sterilen Lösungen entwickelt haben, dort hat er eine Strahlung entdeckt. Eine, die seine Augen unter dem Mikroskop sehr reizte.
Du hast ein Buch, dies Wiederentdecken des Lebendigen,
geschrieben, gut benutzt. Ich halte es mal vielleicht zur Abwechslung. Dieses ist im Buchhandel noch auch erhältlich. Bernd Senf, die Wiederentdeckung des Lebendigen. Und im Prinzip ist, weil wir jetzt bei der Strahlung sind, das ist ja sozusagen der Versuch, das mal abzubilden.
Ja.
Oder zumindest sich eine Vorstellung zu machen.
Da die Forschung von Reich im Zusammenhang, im Entstehungszusammenhang dargestellt und dann noch andere Ansätze zusammengetragen, die auf ihren jeweiligen Wegen, unabhängig voneinander, auch auf solche Phänomene von Lebensenergie gekommen sind. Und das ist eine Fülle, wobei ich hier nur eine kleine Auswahl.
In dem Buch hast du, glaube ich, den Roland Plocher als Beispiel, der umgekippte Seen wieder verlebendigt hat. Und ne, ich habe neulich mit ihm telefoniert, tatsächlich auf Reichs Forschung basierend, aber noch was Eigenes dazu, wie auch immer. Ja. Also das Verfahren, wie er das schafft. Ne?
Es sind etliche andere, und gerade wenn man sie noch zusammenfügt, kann man sagen, das Ganze ist mehr als die Summe
der Teile.
Seiner Teile.
Ja.
Das sind Anwendungsbereiche, die sind unglaublich. Eben nicht nur im Bereich von Krankheit, Gesundheit, bei Menschen, auch bei anderen Lebewesen, Tiere, Pflanzen, Ökosysteme. Du hast gerade Roland Plocher erwähnt. Der hat dann mit bioenergetischen Methoden, also indem er die Funktionsgesetze dieser Lebensenergie sozusagen technisch genutzt hat, hat er umgekippte, leblose, vergiftete Seen wieder zum Leben erwecken können.
Ja.
Das ist natürlich in den Augen mancher schon fast Gotteslästerung. Mhm. Aber das sind Methoden, die aus Forschungen hervorgegangen sind.
Also Forschung des Lebendigen oder alles das, was Leben fördert. Und ich sage mal, wenn ich komme aus dem Arzthaushalt, die Medizin anschaue von heute, da geht es nur um Bekämpfen des Lebendigen.
Ja.
Ja, also die Antibiotika zum Beispiel. Anti dagegen, Bios das Leben.
Und dann kann man sich und die auch
Chemotherapie
vorstellen,
im Prinzip das Gleiche. Also es wird nur
Strahlentherapie
nur Gleiche. Auf Destruktion, nur auf Bekämpfen. Und Reich und andere haben gesagt, wie kann man das Lebendige fördern?
Die lebendigen Kräfte sozusagen stärken, am besten natürlich vorbeugend, damit es gar nicht aufgrund bioenergetischer extremer Schwäche zu diesem Strukturzerfall kommt. Das ist nämlich, Reich hat ja aus dem, was er an den Heuhalmen da beobachtet hatte, hat er mit einer Forschungsmethode, die für ihn sehr oftmals sehr fruchtbar gewesen ist, hat das Muster sozusagen übertragen und hat sich gefragt, kann nicht auch etwas Ähnliches im menschlichen Organismus geschehen?
Ja.
Nämlich das Gewebe des Organismus, was tendenziell am Absterben ist, also bei lebendigem Leibe zunächst mal noch, kann denn dieses absterbende Gewebe nicht auch in solche Zerfallsprodukte sich umwandeln, in solche winzigen Bläschen? Mhm. Und ist das vielleicht die Grundlage dafür, dass sich Tumoren bilden? Und vielleicht gerade in den Bereichen, die körperlich extrem stark blockiert sind und das heißt ja psychisch eben auch erstarrt sind. Und das wiederum heißt, da hat es mal erhebliche Konflikte gegeben, zum Beispiel zwischen Empfindungen von Lust. Ich denke gerade auch an das Heranwachsen von Mädchen, wenn die Brüste sich bilden. Ja, das ist ja eigentlich was Wunderschönes. Aber wenn jetzt das in einer Umgebung von Sexualfeindlichkeit und Prüderie geschieht, dann muss das irgendwo zurückgehalten werden.
Ja.
Also dann blockiert sich das Mädchen oder die junge Frau. Das kann dann beeinträchtigen, später in der Phase einer werdenden Mutter, dass die Milch sich nicht bildet. Mhm. Dann kann das Baby nicht gestillt werden.
Das heißt, da wird dann das weitergegeben sozusagen, weil das Baby dieses Lustempfinden oder Liebesempfinden an der Mutterbrust zu nuckeln
wird ihm versagt.
Ja.
Weil
das ist kein Ersatz dafür, ja. Ne? Also die Flasche.
Ja. Und bleiben wir mal bei der Frau, wenn sie sich emotional aufgrund eben solcher schlimmen Konflikte und deren Verdrängung hier in dem Bereich stark gepanzert hat, sodass sie die Gefühle dann auch die Scham- und Schuldgefühle dann irgendwo niederringt, dann ist das ein mehr oder weniger Abschneiden, abgeschnitten, abgetrennt sein von dem Durchströmen mit Lebensenergie. Mhm. Und das kann dann auch ins Organische übergehen. Und diese Frage hatte sich Reich gestellt, könnte für die Entstehung von Tumoren das nicht der wesentliche Hintergrund sein? Und dann wäre es ja auch sozusagen inhaltlich zu deuten, warum der Primärtumor mindestens gerade an einer bestimmten Stelle entsteht. Das ist dann nach seinen Erfahrungen und Deutungen auch aus der therapeutischen Arbeit mit Krebskranken, ist das dann ja, naheliegend geworden. Also er hat immer mehr Anhaltspunkte dafür, dass das kein Zufall ist, wenn der Primärtumor gerade in diesem oder in jenem Bereich des Körpers sich entwickelt.
Da fällt mir eine kleine Geschichte ein von einem polnischen Freund vor 30 Jahren, 35 Jahren, hat er mir erzählt, warum die katholische Kirche gegen Präservative sei. Ja, bitte, jetzt bin ich gespannt. Und dann sagt er, ja, in der Samenflüssigkeit muss etwas sein, was Gebärmutterhalskrebs vermindert oder vorbeugt, denn Gebärmutterhalskrebs kommt bei Nonnen so häufig vor. Mhm. Also passt da ganz gut rein. Ja, ja. Ich meine, die Begründung,
das ist eine Pseudo-Erklärung.
Natürlich eine Pseudo-Erklärung, aber ne, Gebärmutterhalskrebs bei Nonnen gehäuft, ja, also die ja nun sich mit dem Jesus verloben und Keuschheit geloben, dass da Konflikte entstehen.
Ich hab ja, und ganz allgemein, also über den, die Gruppe der Nonnen hinaus, bei der weit verbreiteten Sexualfeindlichkeit, ja. Alle Male noch in der Zeit von Reich, ist es irgendwo verständlich, dass viele Störungen dann auch also im Zusammenhang mit Krebs im Unterleib sich entwickeln. Und ja, er hat dann ja versucht, dem Organismus sozusagen diese Lebenskräfte wieder stärker zuzuführen, also nicht zerstörend auf den Tumor einzuwirken, was ja immer die berühmten Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt und manchmal die Behandlung letztendlich tödlich ausgeht.
Ja.
Sondern. Wenn
es zu schnell geht zum Beispiel.
Ja, ne? dass die Lebenskräfte unterstützt werden. Und ich hatte vorhin von der Strahlung gesprochen, die er zuerst bei diesen Bionen entdeckt hatte, wo er dann versucht hatte, die abzuschirmen oder sozusagen einzufangen, in Anführungsstrichen, durch Umbauen mit einem Metallkasten. Und später hat er dann das noch ergänzt durch Isolatorschicht da drum und dann kam er drauf, das ist alles ein langes Probieren.
Du beschreibst jetzt gerade, wie der Akkumulator
entsteht. Akkumulator entstanden ist. Okay. Dann hat er immer wieder auch reingeguckt in den scheinbar absoluten Dunkelraum und hat dann etwas schimmern und leuchten sehen, wo er gesagt hat, das müssen bestimmte energetische Phänomene sein im Zusammenhang mit diesen Bionen. Mhm. Und wenn er diese Bione reingebracht hatte, das hatte ich vorhin mal kurz schon angesprochen, in eine Nährlösung, also in ein Sammelsurium von stofflichen Bausteinen, von Zellen, normalerweise dürfte da eigentlich gar nichts passieren aus leblosen Bausteinen. Aber wenn er diese Bione da reingebracht hat, dann ging ein Prozess der Selbstorganisation los. Und das war für ihn der Grund, warum er gesehen hat oder die These aufgestellt hat, von dieser Energie geht etwas Lebensaufbauendes aus. Und wenn diese abgestrahlte Energie dann verdichtet wird und eingefangen werden kann, in konzentrierter Form einem geschwächten Organismus zuführen, müsste ja oder könnte dann vielleicht hilfreich sein und heilsam sein.
Und das hat er
dann. Und daraus ist dann durch alles mögliche Ausprobieren verschiedener Materialien dieser sagenumwobene und auch oftmals verspottete Orgon-Akkumulator hervorgegangen.
Die Food and Drug Administration hat alles verbrennen lassen, wo nur das Wort Orgon drin vorkam, weil sie eben diesen Orgon-Akkumulator als sozusagen vom Teufel angesehen hat, wie auch immer. Ja. Alles verbrannt.
Ja.
Alles verbrannt.
Ja, und dem Reich noch auferlegt, dass er selber Hand anlegt und diese Akkumulatoren ja eigenhändig zertrümmert. Also das war dann auch noch diese Demütigung.
In dem Film mit Brandauer, glaube ich, da der Fall Wilhelm Reich, ja, sehe ich die Szenen gerade vor. Also ein Interview würde nie und nimmer reichen.
Nicht umsonst habe ich hier jahrzehntelang Veranstaltungen über Wilhelm Reich angeboten in Berlin und dann zum Teil auch außerhalb.
Ja.
Aber in Berlin bis zu 18 Wochen, also jeweils Mittwoch oder Freitag oder wenn das war, 3 Stunden, das sind 18 mal 3 sind 54 Zeitstunden, um das Werk von Wilhelm Reich
und du schrittweise hast es aufnehmen lassen?
Das ist dann aufgenommen worden, als es noch gar kein Internet gab.
Ja, sondern aber jetzt steht es im Internet.
Ja, wir dachten da, das kann man dann als VHS-Kassette kopieren und so einen kleinen Kreis rumreichen. Mittlerweile, und dann kam das Internet und dann haben wir diese Kassetten wieder rausgeholt und internetfähig gemacht. Und später, jetzt vor ein paar Jahren, wann war das, 2010, 11, habe ich nochmal eine 10-teilige Serie in Berlin, also außerhalb der Hochschule, dann durchgeführt. Und die ist dann auf besserem aufnahmetechnischen Niveau auch aufgenommen worden. Und die gibt es, Wilhelm Reich, Grundlagen lebendiger Entfaltung. Ja. 10 mal 3,5 Stunden.
3,5 Stunden. Ich denke, für heute, also was das für ein Blumenstrauß ist, der Reich, für wen der alles Ideen gebracht hat, wo man weitergehen kann, was sich in der körperorientierten Psychotherapie geäußert hat, in der Forschung.
Bis hin zur energetischen Behandlung, also der Zuführung von konzentrierter Lebensenergie, wie gesagt, mit den Mitteln des Orgon-Akkumulators oder dort, wo es angesagt ist, auch einen Energiesog anzuregen und die Stauung, die Energiestauung sozusagen aufzulösen. Das ist alles möglich.
Ganz praktische Frage. Würde man bei dir auf der Homepage oder wo fände man Menschen oder Ärzte, wie auch immer, die zum Beispiel auf dieser Basis behandeln? Gibt es in Deutschland überhaupt
nicht? Leider viel zu wenige, aber es gibt einige.
Ja.
Es gibt ja auch eine Wilhelm-Reich-Gesellschaft, die hat auch eine Website wilhelm-reich-gesellschaft.de.
Ja.
Da sind zum Beispiel auch einige Therapeuten aufgelistet, die mehr oder weniger sich an den Grundlagen von Reich orientieren, also jetzt in ihrer therapeutischen Arbeit.
Ja.
Dann gibt es darüber hinaus diese Website, die ich vorhin schon erwähnt hatte, körperpsychotherapie.de, wo etliche, mindestens die Körpertherapie praktizieren. Einige vielleicht, das müsste man dann im Einzelnen recherchieren, dann auch diese Energiemedizin. Ich nenne nur mal in Berlin, es ist die Dr. Heike Buhl, die eine Praxis für Energiemedizin hat. In Wien gibt es auch eine Ärztin, Tina Lindemann, die viel Erfahrung mit dem Orgon-Akkumulator hat und natürlich auch mit der Arbeit am Körperpanzer, Auflockerung, Vegetotherapie. Und es gibt einen Arzt, Dr. Med Yorgos Kavouras, also K-A-V-O-U-R-A-S, griechische Wurzeln, praktiziert bei Bamberg in der Nähe und hat vor schätzungsweise 10, 15 Jahren ein Buch veröffentlicht, Heilen mit Orgonenergie. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch im Angebot ist.
Und Zuschauer sind erfahren, glaube ich.
Mindestens im Internetarchiven wird man das aufspüren können. Und das ist eine eindrucksvolle Sammlung, Dokumentation von Behandlungen mit dem Orgonakkumulator, also zur bioenergetischen Aufladung und Stärkung des Organismus, auch bei schweren Krankheiten. Und auch dem Gerät, womit Energie abgezogen werden kann. Das geht auch auf Reich zurück. Wilhelm Reich hat das aus bestimmten Gründen Doorbuster genannt. Ja. Mit dem Begriff kann man erstmal noch gar nicht, gar nichts anfangen, aber das wird alles erläutert. Mhm. Doorbuster. Und mit diesen zwei Geräten, je nach Situation, je nach energetischer Struktur und Struktur der Panzerung und so weiter, finden diese beiden Geräte Anwendung, und er hat da dokumentiert eindrucksvolle Behandlungserfolge. Mhm. Und er sagt auch, gerade im Zusammenhang mit der Behandlung von Verbrennungswunden, also hochgradigen Verbrennungen.
Also destruktiv.
Ja, wo das Gewebe wirklich zerstört ist und wo die Mediziner sagen, da ist überhaupt nichts mehr zu machen. Das ist, wir können hier noch versuchen mit Hauttransplantation und aber auch Schmerzmittel und alles. Es gibt Erfahrungen, nicht nur vom Yorgos Kavouras, ich habe das verschiedentlich aus dem engeren und weiteren Umfeld berichtet bekommen, wo also ganz hochdramatische Verbrennungen behandelt wurden mit bestimmten Varianten des Orgonakkumulators, Zuführung konzentrierter Orgonenergie. Und sie sind geheilt und es ist noch nicht mal eine Spur zurückgeblieben von Narben oder so. Mhm. Das ist unglaublich.
Aber wahr.
Und ich selber habe ja dann in meinen Veranstaltungen mehrmals wahrscheinlich seinerzeit so eine kurzen Bastelanleitung gegeben. Mhm. Da einfach mal das Material mitgebracht, um so kleine Orgonakkumulatoren zu bauen für verschiedene Anwendungen. Nichts ahnen, dass da einer drehte damals Videokamera, aber das schien für einen privaten Zweck zu sein. Nichts ahnen, dass dieses Video 20 Jahre später oder wie viel im Internet auftaucht und das ist auf einmal der große Renner. Bernd Senf, Orgon-Zauberstab hat der der Kameramann das genannt. Ja. Und mehrere 10.000.
Also man braucht, glaube ich, ein paar Wochen Urlaub allein, um deine Videos anzuschauen. Aber heute sollte es ja einfach nur erstmal darum gehen, den Namen Wilhelm Reich mal auch unseren Zuschauern nahe zu bringen. Ein Mensch, ne, dessen Bücher verbrannt wurden, und das ist ja schon sozusagen eine Adlung des Systems.
Wobei alleine daraus natürlich noch nicht auf die Richtigkeit der Forschung
Aber er muss schon was Fundamentales eben entdeckt haben, was das System, was nicht darauf angelegt ist, die Lebensenergie in uns zu fördern, sondern auf einem Niveau zu halten. Es gab neulich so ein Spruch vom Arzt, also er hält uns in der Schwebe, ne? Zwischen Tod und Gesundheit hält er uns in der Schwebe.
Das ist ein bekannter Satz, aber ich kriege den noch nicht zusammen. So.
Ja, also dass das System darauf angelegt ist, nicht wirklich das Leben zu fördern. Ja, deswegen werden die Früchte begradigt, statt sie mäandrieren zu lassen. Ich danke dir, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast, und ich kann nur sagen, da ist so viel noch zu entdecken und auch eigentlich vielleicht selber zu forschen.
Dann wirklich selber auch Erfahrungen sammeln und in der behutsamen Herangehensweise, die ich da auch immer nahegelegt habe und empfohlen habe.
Nach dem Motto, das Lösen von Blockaden ist die Lösung.
Die Lösung der Blockierung ist die Lösung. Das stand dann schon hier in dem Buch, die Wiederentdeckung des Lebendigen. Und steht als Motto oder als Leitsatz auf meiner Website.
Und zwar behutsam und nicht gewaltsam.
Genau.
Ja. Bernd, ich danke dir.
ist nicht einfach gewesen, das so zu komprimieren.
Ja, aber ich denke, alles nur kurze.
Ja, aber es ist, du hast so viel tolle Vorträge ins Netz stellen können, wo die Leute wirklich das scheibchenweise sich zu Gemüte führen können und vielleicht dadurch ja, Inspiration erfahren, das, was wir als normal ansehen, mal zu hinterfragen. Und das wollte ich ganz zum Schluss, genau. Dieses Buch, Nach Reich heißt das, hat 900 Seiten, war damals im 2001 erschienen, wird nicht wieder aufgelegt, aber ist auf der Website von Bernd Senf, Bernd-Senf,
www.berndsenf.de,
ist als Free Download. Da sind ein Haufen Leute, die da drin geschrieben haben.
Ihr, aus der ganzen Welt,
aus der ganzen sagen. Welt, nach Reich. Also kann man sich runterladen auf der Homepage.
Ja, das ist herausgegeben worden damals von James DeMeo, der in den USA sehr viel dieser Forschung betreibt und auch viele Jahre hier immer wieder auch in Deutschland war.
Ja.
Und der zweite Herausgeber, das bin ich.
Ja.
Ja, das findet man auf der Eingangsseite
von deiner Homepage.
Von meiner Homepage.
Die blenden die auch noch ein. Ne?
Also rechte Spalte sind lauter Buchtitel und wenn man unter diesem Buchtitel klickt, das ist ja auch beschrieben dort, dann kann man das runterladen.
Ja, vielen Dank und ich hoffe für Sie war es genauso spannend, mal einzutauchen. Vielleicht leihen Sie sich auch, um abends mal einen fast Krimi zu schauen, der Fall Wilhelm Reich mit Klaus-Maria Brandauer an. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, hoffe, dass Sie sich genauso inspiriert fühlen von den Äußerungen von Bernd Senf wie ich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Neue Horizonte TV.